Hallo, ich bin Silke Hirsch, CMO bei Frisbee, wo wir jeden Tag daran arbeiten, Subscription-Businesses erfolgreicher zu machen. Wenn du in deinem Abo-Geschäft echten Mehrwert liefern willst und nicht nur hoffen möchtest, dass Kunden langfristig bleiben, dann bleib jetzt unbedingt dran.
OMT.
Im Prinzip geht es erstmal um den Preis, ne? Und die Abwägung einmal Kauf gegen was bezahle ich im Abo. Also um mal so ein ganz simples Beispiel aufzurufen. Vor 18 Jahren zum ersten Mal Mutter geworden und habe mich dann nach Kinderwegen umgeguckt. Und dann musste mich natürlich dann für einen entscheiden, weil sowas gab es nicht im Abo. Hat damals irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, 800 oder 1000 Euro gekostet. Und dann hatte ich den. Beim ersten Kind weißt du ja nicht, ob du noch ein drittes Kind bekommst. Ja, und wenn es damals schon sowas gegeben hätte wie Zahl 15 oder 20 Euro im Monat und nach 2 Jahren gibt's den wieder zurück, dann hätte ich das auf alle Fälle gemacht, weil das, ne, ist natürlich super attraktiv im Vergleich zu diesem Einmalkauf.
OMT, der Marketing-Podcast von Mario Jo.
Hallo Silke, schön, dass du da bist. Silke, wir reden heute über Abo-Modelle. Abo-Modelle sind längst kein reines Medien- oder Software-Thema mehr in meinen Augen. Heute gibt es Abos für Autos, Maschinen, Möbel. Ich habe sogar schon mal was über Kinderwagen gesehen. Ich habe 3 Kinder und irgendwann ist mir das auch mal untergekommen. Warum setzen so viele Unternehmen auf dieses Modell oder auf Abo-Modelle an sich? Und was macht aus Marketing-Sicht das Ganze so attraktiv?
Naja, du sagst es eigentlich schon in deiner Frage und auch erstmal hallo Mario und danke, dass ich da sein darf.
Ja, gerne.
Aber wir steigen direkt ins Thema ein. Abos sind einfach nicht mehr wegzudenken aus unserem Alltag. Es gibt Studien dazu, wie viele Abos es gibt in deutschen Haushalten. Ich habe unterschiedliche Zahlen gesehen, die gehen von 5 bis 10 Abos. Und wenn du selbst mal nachzählst bei dir, worauf kommst du? 10, 15, vielleicht sind es im Endeffekt sogar mehr.
Ja. Wahrscheinlich habe ich Abos an Stellen, die du mir gleich nennen könntest, wo ich gar nicht realisiere,
gar nicht weißt,
dass das ein Abo ist.
Ein Abo hast.
Aber keine Ahnung, Apps und
Apps,
was, also ich glaube,
Fitnessstudio, Zeitung.
Also ich komme auf deutlich mehr als 10 oder 15.
Ja, siehst du. Genau, Kindern. Also erstmal ist es attraktiv für uns als User einfach, aber natürlich auch für die Unternehmen. Warum ist es attraktiv für die Unternehmen? Warum setzen so viele auf dieses Modell? Weil es wiederkehrende Einnahmen generiert.
Planbar.
Und planbare Einnahmen, genau. Und damit halt einfach eine super Basis für ein Wachstum. Ja. Der zweite große Punkt ist einfach auch die Skalierbarkeit. Also viele Abos sind ja Tech Abos und da kannst du sehr, sehr gut nach oben skalieren, mehr verkaufen, ohne dass die Kosten in großem Umfang steigern. Und aus dem Grund sind die einfach attraktiv für die Unternehmen. Und immer mehr Unternehmen, auch Traditionsunternehmen, die es schon seit vielen Jahren gibt, versuchen über Abos oft einen neuen Revenue Stream aufzubauen, wenn sie nicht nur diese typischen Startups, Tech-Unternehmen, Medienunternehmen sind, bei denen Abos Teil natürlich des Geschäftsmodells sind. Genau, und für Marketing, warum ist es so spannend fürs Marketing? Ich muss sagen, Abo-Marketing für mich ist ein Traum, weil ich kann nicht nur einmal verkaufen, sondern ich kann einen echten Kundenwert aufbauen über die Zeit. Ja, also man spricht ja immer so schön vom Customer Lifecycle und ich kann einfach entlang des kompletten Customer Lifecycles kommunizieren über die Akquise, Aktivierung dann direkt, wenn das Abo abgeschlossen ist, aber dann natürlich auch Retention-Themen, Loyalty-Themen. Das heißt, alles zielt nicht auf den einen großen Abschluss ab, sondern wirklich darauf, dass man den Kunden eigentlich jeden Tag wieder aufs Neue überzeugt.
Wenn ich so zurückblicke auf die letzten Jahre, ja, ich habe ohne Ende Abos. Es gibt so einen Fall, wo mir so richtig bewusst wurde, das ist ein paar Jahre her, hier geht es jetzt wirklich um einen komplett neuen Revenue Stream für eine wirklich etablierte Marke und das war Disney Plus, wo ich wirklich eine brachiale Marketingmaßnahme, wo die das so dermaßen in den Markt reingedrückt haben und so schnell gewachsen sind am Anfang, da ist mir das erste Mal aufgefallen, die sind ja auch mit einem Kampfpreis am Anfang, ich glaube von 4,99 oder so reingegangen und oder 5,99 und wo ich gedacht habe, krass, ich bin ein mega Marvel-Fan, ja, und auch Star Wars früher immer geguckt, wo ich dann gedacht habe, das kriege ich jetzt alles dafür umme, also 6 € im Monat. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass Disney wirklich versucht, die ja mit ganz anderen Dingen ihr ja. Geld verdient haben, da einen komplett neuen Revenue-Stream aufzubauen.
Ja, das ist genau das Thema, das ich gerade angesprochen habe. Ne? Unternehmen, das können Maschinenbauer sein. Ich war jetzt gerade in Kempten, habe eine Präsentation gesehen von einem Maschinenbauer, einem Lokalen, der genau das macht über Abos, ne, XYZ, as a Service, bietet seine ganzen Maschinen jetzt an als Service-Modell, um da einfach einen neuen Revenue-Stream aufzubauen. Und Streaming, was du sagst, jetzt Disney Plus, das ist natürlich ein klassischer Fall für Abos. Ja, also es gibt gerade in der Medienbranche auch unglaublich viel Know-how, muss ich sagen, was Abos angeht. Das ist ja auch interessant. Ich habe gerade mit einer Kollegin gesprochen. Das erste Abo gibt's tatsächlich schon für eine Zeitung seit 1601 oder 5. Irgendwie so eine Zahl hat sie mir genannt. Das heißt, wir können eigentlich sehr, sehr viel lernen aus der Medienbranche und übertragen auf andere Branchen. Aber da kommen wir nochmal drauf später.
Mega spannend, wenn ich so überlege, du hast mich jetzt voll getriggert, gell? Also, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel einen Thermomix, da gibt es jetzt auch ein Abo hinten dran, für die Rezepte und so weiter. Also, das sind so Sachen, die habe ich gar nicht als Abo
realisiert. Das hast du gar nicht, das ja, es ist kein Abo, ist keine Subscription für dich. Das ist einfach was, was dir einen Mehrwert bietet, ne? Und dann, das ist ja das Spannende, dann nimmst du das gar nicht wahr als Abo und machst dir irgendwie Gedanken über versteckte Kosten oder wie du kündigen kannst. Solange es dir einen Mehrwert gibt, dann bist du happy damit.
Solange ist das geil, aber ich höre halt auch immer wieder mal so die Gegenseite. Also gerade Abo-Modelle, ich denke da so an, ich glaube, wir können uns alle erinnern, an, wie hießen die, Yamba? Diese Klingeltöne und keine Ahnung, wo du dann nie wieder aus deinem Vertrag rausgekommen bist und richtig mies das Ganze gelaufen ist. Also Abos geraten immer mal wieder in die Kritik wegen Intransparenz, Kündigungshürden. Ich nenne es mal gefühlte Abzocke. Wie stehst du dazu? Also wie wertest du diese Debatte?
Ja, genau. Es gibt ja dieses Buzzword, ne? Die Abo-Falle. Haben wir ja alle schon mal gehört. Und es gibt's natürlich. Also es gibt einfach schwarze Schafe auf dem Markt, sieht man immer wieder. Aber das Problem ist nicht das Abo an sich. Das Problem ist, wie wird es umgesetzt? Ne? Ist es intransparent? Muss man irgendwie erst telefonieren, um zu kündigen, anstatt irgendwie einfach in Kundencenter online zu gehen und zu sagen, ich möchte kündigen oder pausieren oder downgraden oder upgraden oder was auch immer. Also wenn einfach die Kündigung erschwert wird, wenn keine Transparenz besteht, auch was das Pricing angeht, dann hat der Kunde schon mal schnell das Gefühl, dass er in eine Falle, in die typische Abo-Falle gerät. Und dann sieht er auch keinen Mehrwert mehr und wird einiges Unternehmen da einfach die Kündigung dann doch durchzuführen. Und im Endeffekt geht es darum, aber wie kann ich das Abo so gestalten, wenn ich erfolgreich sein möchte als Unternehmen, dass es für den Kunden lohnenswert ist, zu bleiben. Ja, wie du gerade angesprochen hast, dein Thermomix-Beispiel. Das bietet dir einen Mehrwert. Du bekommst die Rezepte, immer wieder aktuelle Rezepte. Da passiert was. Ne? Es bleibt nicht auf einem Stand und dann hast du irgendwann mal alle Rezepte durch. Wenn sowas gegeben ist, dann ist das auch kein Thema mehr. Und da müssen sich halt die Unternehmen, die Abos und Subscriptions anbieten, einfach gut überlegen, wie gestalten sie denn sowas.
Also ein Abo-Modell macht immer dann Sinn, wenn es auch einen langfristigen Mehrwert gibt.
Ja, richtig? Ja, so würde ich das sehen, ganz genau. Also du hast vielleicht auch schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht. Ich hatte jetzt eine kürzlich. Ich habe mir so eine Training-App runtergeladen. Ich war auf Instagram und weiß ich nicht, habe eine Werbung gesehen und ich bin voll reingefallen. Da habe ich mir das runtergeladen, habe tatsächlich gleich ein Abo abgeschlossen, weil ich dachte, ach, das ist ja cool. Und dann war das so schlecht und es war so schwierig zu kündigen. Also die sind jetzt bei mir auf der Blacklist gelandet.
Ja. Wie schafft man es denn, so ein Abo-Erlebnis so zu gestalten, dass potenzielle Kundinnen, Kunden gar nicht erst ans Kündigen denken.
Genau.
Ich denke jetzt an so Punkte wie Emotionen, Vertrauen.
Ja, ganz genau. Also ich habe eigentlich drei Keywords, die mir wichtig sind. Zwei hast du schon genannt. Emotionen, Vertrauen und Service. Und vielleicht fangen wir einfach mal mit den Emotionen an. Und die Emotionen, natürlich unterscheidet sich B2C-Business von B2B-Business in gewisser Weise, aber eigentlich ist es auch für beide Bereiche sehr, sehr ähnlich. Nicht so sehr, was das Marketing angeht, aber was das direkte Produkterlebnis angeht, nachdem das Abo abgeschlossen wurde. Das heißt, wenn das von Anfang an positiv ist, weil ich sofort einen Wow-Effekt habe, ja, also man spricht auch von Instant Gratification, ja, du siehst sofort, ich gebe dir ein Beispiel, jeder kennt Canva heutzutage, du loggst dich ein zum ersten Mal, du bist vielleicht kein Adobe-Spezialist und weißt nicht so genau, wie das geht, aber du loggst dich ein und du weißt einfach sofort, wie es funktioniert. Also du brauchst ganz, ganz wenig Zeit, um sofort loszulegen. Und wenn diese Phase, die direkt nach Abo-Abschluss erfolgt, wenn diese Onboarding-Phase gut verläuft, wenn ich da entweder bei einem komplexeren Produkt einfach bespielt werde mit In-App-Messages oder mit E-Mails oder mit Tutorials, Videos, einfach Informationen dazu, wie ich das Produkt konfiguriere, oder wenn das Produkt einfach so einfach ist wie Canva, dass ich sofort nutzen kann, dann habe ich eine positive Grundeinstellung. Und was ich immer beobachte, ist, dass das Onboarding oft noch entscheidender für die Retention ist, also dafür, dass der Kunde bleibt und nicht abspringt, als der Preis. Und das ist eben ganz wichtig, dass diese Phase sehr, sehr, dieser zeitliche Verzug sehr, sehr kurz ist. Also direkt nach Abo-Abschluss, ich glaube, ich habe es schon gesagt, sollte es starten. Ja. Und dann Vertrauen hast du genannt. Das Vertrauen baut sich natürlich erst über eine gewisse Zeit auf, was klar ist. Aber wenn du dem Kunden einfach von Anfang an das Gefühl vermitteln kannst, dass er die volle Kontrolle hat, einfach dadurch, dass du transparent kommunizierst, dass du online die Möglichkeit gibst, zu kündigen, zu pausieren, etc., dann steigt einfach dieses Vertrauen, das der Kunde in dich hat, sehr, sehr schnell. Und der dritte Bereich, den will ich auch nicht vernachlässigen, ist einfach der Service. Also ich habe schon bestimmte Bereiche angesprochen, die auch in Service reinrühren, ne, diese In-App-Kommunikation oder wenn du eine App auf dem Handy hast, dann mal so eine Push-Notification. Das kann auch einfach mal eine motivierende Nachricht sein. Ne. Du hast schon angefangen, was zu konfigurieren. Ne. Almost there, führst doch noch zu Ende. Ne. Einfach, dass diese Adoption auch steigt, ja, dass der User anfängt, dieses Tool zu nutzen. Aber ganz wichtig sind dann natürlich auch gerade bei komplexeren Produkten die Customer Care und Customer Success Teams, die dann wirklich auch aktiv mit den Kunden arbeiten und auch mal persönlich Fragen beantworten, vielleicht keine persönlichen Fragen, aber persönlich die Fragen beantworten und einfach vielleicht auch im Chat zur Verfügung stehen. Genau, also das wären eigentlich so diese drei großen Bereiche, die dann ein gutes Abo-Erlebnis für mich ausmachen.
Ich gucke da immer ganz gerne auch als Unternehmer drauf. Frei raus, wenn man ein Abo-Modell hat oder ein Abo-Modell eingeführt hat, skalieren kann, dann auch planbare Einkommen hat und sowas. Ein Thema Verkaufswert, also Wert einer Firma, ist das natürlich auch sehr spannend, wenn man besser planen kann. Deswegen würde ich ja jedem Unternehmen auch immer raten, denk mal darüber nach. Und jetzt bin ich mal total egoistisch. Ich denke auch schon länger über zwei potenzielle Abo-Modelle beim OMT nach. Und damit heißt nicht, dass wir unsere Clubmitglieder irgendwie mit einem Obolus versehen wollen, sondern ist anders gepolt. Kann ich vielleicht auch mal, vielleicht, wenn es nachher passt, auch mal erzählen. Aber ich mache mir immer wieder Gedanken, wie man das am besten einführt. Und deswegen stelle ich dir jetzt mal als Profi die Frage, welche Fehler beobachtest du bei Unternehmen, wenn sie ein Abo-Modell einführen, die so regelmäßig passieren, also wo man besonders drauf, also diese Top 3, sage ich jetzt mal, die immer passieren oder die oft, die man öfter sieht. Und was sollte man unbedingt vermeiden aus Sicht der Kundenbindung?
Also es gibt klassische Fehler, die ich immer wieder beobachte. Es hängt ganz viel am Pricing tatsächlich und einfach an der Strukturierung der Preismodelle. Also wenn du ein kompliziertes Preissystem hast oder eine intransparente Preisgestaltung, die der Kunde nicht versteht, ne? Also wenn du an die klassischen Pakete denkst, die es eigentlich immer gibt bei einem Abo-Modell, ne, das Starter, das Growth und das Enterprise-Paket oder SML. Und wenn da einfach nicht klar ist, was ist der Nutzen und der Wert dieser Pakete, warum gibt's diese Pakete und warum gibt's diese Preise und wie, ne, wie finde ich mich da am besten zurecht, wenn das intransparent ist oder nicht stimmig, gibt's oft einfach viele Fragen oder auch ein Zögern bei den Usern, dann zu sagen, let's go for it schließen das Abo ab. Also ich habe so ein Beispiel aus der Vergangenheit so ein bisschen. Ich habe vorher schon Adobe erwähnt, diese Creative Cloud, und die hatten früher ein unglaublich komplexes Preismodell. Die haben ja diese ganzen Produkte, Photoshop, InDesign, Illustrator, und dann haben die je nach Lizenzart, Nutzerzahl, Region, unterschiedliche Preise angeboten, und die Kunden, die waren einfach verwirrt und haben nicht verstanden, welches Paket ist jetzt eigentlich das Richtige, müssen sie jetzt noch Nutzer hinzufügen oder wie ist das eigentlich gemeint, ja. Habe ich aber auch bei vielen anderen Unternehmen beobachtet. Also da einfach sauber arbeiten. Man kann ruhig auch mal was Interessantes reinbringen, wie zum Beispiel ein Add-on oder modulare Bundles. Da habe ich auch für später noch mal ein bisschen ein Beispiel mitgebracht. Aber es muss halt einfach transparent sein und einfach zu verstehen. Ansonsten technische Hürden, also wenn es einfach technische Probleme gibt, ist natürlich nie gut, oder eine schwache Kommunikation. Ja, also wenn du jetzt eine Streaming-Plattform bist, der Kunde schließt das Abo ab und dann bekommt er wochenlang von dir keine Filmempfehlungen oder Erinnerungen oder irgendwelche Updates, dann vergisst er das Produkt in der Regel, weil er hat ja wahrscheinlich nicht nur einen Streaming-Anbieter, sondern noch einen zweiten und einen dritten, und dann gerät es in Vergessenheit. Ja, ich bin sehr gespannt auf deinen konkreten Anwendungsfall für OMT.
Ja, kann ich dir gerne nennen. Es ist interessant. Ich würde ihn dann tatsächlich jetzt das erste Mal öffentlich erwähnen. Es gibt bis jetzt erst 5 Personen, mit denen ich drüber gesprochen habe, aber ich mache das jetzt. Ich glaube, es ist mittlerweile relativ bekannt, dass wir in der Agenturwelt sehr, sehr gut aufgestellt sind. Sehr viele Agenturen beim Agenturfinder mit uns zusammenarbeiten und wir auch mit unserem Agency Day, ich glaube, ein relativ einmaliges Event in Deutschland anbieten. Es gibt zwar noch so ein anderes Agenturcamp und auch so kleine Sachen in den einzelnen Städten, aber jetzt deutschlandweit, wo nur Entscheider von Agenturen kommen dürfen, wo das auch kontrolliert wird, ich kenne zumindest kein anderes und in der Online-Marketing-Branche schon mal gar nicht. Und ich habe ja selbst mal eine Agentur aufgebaut und kenne mich natürlich da auch ganz gut aus und bin auch viel mit Agenturleuten im Austausch. Und ich bin die ganze Zeit am Überlegen, es gibt so viele Dinge, die bei uns immer wieder angefragt werden von Agenturen, sei es bei Agenturen, die 20, 30 Mann stark sind, die noch keine eigene HR-Abteilung haben. Wie können wir, die das ja auch nie gelernt haben, ja, dann jemanden einstellen, aber dann ist der Overhead eigentlich noch zu groß oder wie auch immer. Da werden wir öfter gefragt, ob wir nicht jemanden kennen, der ein paar Stunden denen Unterstützung geben kann. Dasselbe bei steuerlichen Themen, M&A-Prozessen und so weiter, die kommen immer wieder zu mir, weil ich das alles schon durchgemacht habe. Und ich bin die ganze Zeit im Überlegen, und das habe ich mal mit 5 Agenturbesitzern besprochen, und zwar mit der Frage, was müsste ich dir liefern jeden Monat, wenn du jeden Monat bei mir 1.000, 2.000 oder 5.000 Euro ausgeben würdest in einem Abo-Modell? Und da habe ich unterschiedliche Antworten bekommen. Und tatsächlich überlege ich die ganze Zeit diese Befragung, und da könnte ich problemlos 100 Agenturbesitzer befragen, die würden mir da, also ich kenne genug, die mir sicherlich die Zeit schenken würden, um dann vielleicht einen gemeinsamen Nenner zu ziehen, was wir anbieten müssten, um ein X-Euro-Betrag, ob es jetzt 1.000, 2.000 oder 5.000 oder weniger oder vielleicht sogar noch mehr sind, anzubieten und ob wir das dann überhaupt können. Also sind dann die Leistungen auch von uns darstellbar, damit sie, wie wir vorhin gesagt haben, einen langfristigen Mehrwert bekommen. Das können unternehmerische Unterstützung sein, das kann Unterstützung in der Leadgewinnung sein, das kann beim Personalrecruiting sein, was auch immer. Wir bieten ja alles theoretisch so direkt und indirekt an. Und das fände ich total spannend, weil ich weiß, dass der Hebel für Agenturbesitzer relativ groß wäre, wenn sie unternehmerisch Unterstützung bekommen, weil viele Agenturbesitzer sind ja irgendwann einfach mal, wie sagt man, die Jungfrau zum Kinde gekommen. Dass sie es ja eigentlich, sie waren Freelancer und wollten eigentlich gar nicht groß werden. Und auf einmal kamen immer mehr Anfragen, sie haben es nicht mehr geschafft. Und dann bums war der erste Mitarbeiter da, bums war der zweite Mitarbeiter da. Und auf einmal war man mehr in unternehmerischen Themen gefangen als in operativen. Und dann ist dann irgendwie eine Agentur draus entstanden. Und die einen haben es gut gemacht, die anderen haben es echt schlecht gemacht. Und die diese Wachstumsschmerzen verspüren, wie kann man denen helfen? Und ich glaube, dass da 1.000, 2.000, 5.000 Euro alles eine Berechtigung hätte, wenn die Leistung auf der anderen Seite natürlich auch stimmt und der Hebel dann auch passt. Das ist eins. Und ein zweites Thema, ich bleibe jetzt einfach mal im Flow. Wir haben ja eine Speaker Academy und da diskutieren wir immer mal wieder, hey, wir haben eine Speaker Academy, jetzt demnächst wieder im Oktober findet eine statt, im Oktober. 3 Tage und danach bist du erstmal wieder eine ganze Zeit alleine. Wir haben zwar immer diese Gruppen und wenn da 5 bis 8 Leute dabei waren, das werden auch meistens, wir sagen immer, kommen 8 Kollegen und 8 Freunde gehen und die tauschen sich auch oft langfristig darüber aus und haben auch Kontakt zu dem Speaker-Trainer, aber halt nicht mehr in bezahlter Form und natürlich ist das dann nicht so intensiv. Wie kann man vielleicht daraus, gerade für die, die regelmäßig auf der Bühne sind, ein Abo-Modell machen, dass sie auch dauerhaft Feedback, dauerhaft Schulungen und so weiter bekommen? Ich glaube, da ist eine hohe Zahlungsbereitschaft da, weil diese Leute, die auf der Bühne stehen, um ja auch mehr Geschäft zu bekommen, mehr Reputation zu entwickeln, dann meistens, wenn sie mal die Speaker Academy bezahlt haben und das Geld investiert haben, was ja auch ein paar Euro mehr sind, auch die Bereitschaft haben, einen 3-stelligen Obolus im Monat dafür zu bezahlen, eine dauerhafte Betreuung drin zu haben. Und wenn man das in der Masse vergrößert bekommt, also sprich, dass der Speaker-Trainer Dinge macht, die direkt auf 10 bis 200 Personen problemlos rüber zu stülpen wären, könnte man dann ein sehr, sehr gutes Abo-Modell draus bauen. Das sind so 2 Dinge. Ich überlege noch ein paar andere Dinge, aber das sind so die 2, die am konkretesten sind, wo wir auch tatsächlich schon mit Usern drüber gesprochen haben.
Ja, wir können uns gerne auch mal offline noch ein bisschen unterhalten, aber ich kann dir mal ich kann dir mal so meine ersten Ideen gerne auch hier im Podcast geben. Ja. Also was das Speaker Training angeht, fällt mir spontan ein, ein Speaker hat ein Netzwerk aus anderen Speakern, ja? Also, wenn du da einfach die Reichweite vielleicht dadurch vergrößerst, dass du sagst, bring 5 Freunde mit. Oder ne, bring 3 zahlende weitere Speaker mit, Speaker mit, die ins Training gehen, dann bekommst du irgendwie einen Discount, also so eine Art Loyalty-Programm einführen für die Speaker, die, ne, die immer wieder kommen und die du im Prinzip in dieses Abo-Modell reinbekommst. Das ist, also ich musste an Dropbox denken, ja, also du kennst du auch, ne? Wir haben ein ziemlich interessantes Loyalty-Programm eingeführt vor einer Weile. Ich weiß nicht, ob es noch gibt inzwischen, aber du hast einfach mehr Daten zur Verfügung gehabt, ne? Wenn du jemanden eingeladen hast, der dann Dropbox auch nutzt, ja, und das dann einfach im Prinzip so eine virale Verbreitung entsteht. Also das ist sowas, was mir zu deiner Speaker-Akademie einfällt. Und zum anderen Thema, du willst ja im Prinzip Pakete anbieten für Unternehmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Ich denke, du musst halt einfach immer gucken, wo ist der Vorteil für das Unternehmen? Ja, also das Unternehmen denkt ja immer muss sich der Kosten bewusst sein, die ein fester Mitarbeiter nur mit sich bringen. Das über das ganze Jahr gesehen oder über die, ne, die ganze Zeit gesehen. Und wenn du da einfach kompetitiv und flexibel bist, ja, also im Marketing ist es ja oft so, ne, und du bietest ja Marketingdienstleistungen. Du hast inzwischen nicht mehr so viele Generalisten, sondern du hast viele unterschiedliche Mitarbeiter, die sich in einem bestimmten Bereich auskennen. Also du hast vielleicht jemanden für Content, du hast jemanden für Brand, du hast jemanden für Lead-Gen. Es gibt immer weniger Generalisten und immer mehr Spezialisten im Marketing, die sich auch nicht unbedingt ersetzen können. Aber wenn du es schaffst mit deiner Agentur dadurch, dass du viele unterschiedliche Spezialisten unter einem Dach vereinst und in diesem Paket sagen kannst, du hast die volle Flexibilität, lieber Kunde, du bezahlst, weiß ich nicht, 3.000 im Monat, bekommst x Stunden und dafür kann ich aber SEO für dich machen, ich kann PPC für dich machen, ich kann dich aber auch bei der Content-Erstellung unterstützen oder, weiß ich nicht, bei irgendwelchen Creative Assets, dann hast du wirklich ein super attraktives Paket für Unternehmen, weil dann, weißt du, hast du was du als Unternehmen oder als Marketingleitung, wenn du jemanden fix einstellst, nur schwer bekommen kannst. Vor allem, wenn der Preis gut ist.
Aus meiner Sicht tatsächlich, wir wollen weniger in die Marketingdienstleistung, sondern in die Unternehmerdienstleistung für Online-Marketing-Consultants, also für Agenturen. Vom Ansatz her finde ich das trotzdem spannend, weil ist genau der Punkt. Also es sind zwei Punkte, die eigentlich der große Hebel sind. A, wenn du dir eine HR-Mitarbeiterin einstellst, die kostet dich, keine Ahnung, 5.000 bis 8.000 Euro im Monat, ja, wenn sie Vollzeit arbeitet. Und wenn du aber nur 20 Mitarbeiter hast, ist die überhaupt nicht voll ausgelastet. Und das macht einfach noch keinen Sinn. Und sich dann vielleicht eine mit mehreren zu teilen, kann mit mehreren Agenturen. Ja. Das kann ja total spannend sein. Und wir haben halt so jemanden im Team und können, wir machen das auch jetzt schon, dass wir vier Agenturen diese Dienstleistungen anbieten, diese Beratung. Und das könnte man in einem Abo-Modell sehr gut machen. Das zweite ist natürlich das Netzwerk. Also egal, was wir, das Coole bei uns ist halt, dass wenn jemand da reingehen würde in diesen Kreis, dann ist es nicht nur unser Know-how, sondern komm mal einmal zu uns auf einen Agency Day. Da sind 200 Agenturbesitzer und die fangen sich, obwohl es Wettbewerber sind, fangen die sich an auszutauschen und alle lernen halt enorm viel voneinander. Und wenn du so ein Netzwerk gründest und dafür einen Obolus pro Monat nimmst, ist allein das schon mit einem gewissen Mehrwert gesegnet. Also ich will es nicht noch weiter vertiefen, nicht, dass wir unsere Hörer langweilen. Ja. Ich glaube aber, dass das Thema nicht nur für uns beide spannend ist, weil man sieht an einem konkreten Beispiel ja häufig sehr gut, wie man vorgehen kann. Wenn man natürlich mehrere Pakete anbietet, hast du vorhin auch gesagt, dass der Preistransparenz und so weiter, bei mir gehen dann sofort ein paar Alarmglocken an. Was ist mit Decoy-Effekt, ja, mit dem Apple so gut arbeitet? Kann ich verschiedene, dann sollte ich, so wie ich das teilweise schon mache, vorher potenzielle Kunden befragen, was ist denn so eine Größe, die man auch für so ein Abo-Modell dann aufrufen kann? Und sollte man verschiedene Preise anbieten. Da gibt's ja auch unterschiedliche Meinungen. Gerade im Thema Transparenz. Du hast jetzt gesagt, das Adobe als Beispiel war früher ultra komplex. Jetzt nehmen sie, glaube ich, irgendwie 70 Euro für die ganze Suite, aber mit zwei Plätzen oder sowas. Und die machen es nur noch platzbasiert, glaube ich. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich bin nicht ganz tief drin. Ich bin auch beteiligt an einem Tool-Anbieter. Und da haben wir zum Beispiel mal gesagt, wir wollen keine Abstufung in den Leistungen. Jeder bekommt immer die volle Leistung. Aber wir grenzen das ab in Pakete in Form von der Menge der Leistung, die gefragt wird. Mhm. Und so mit dem Credit-System. Und das finde ich zum Beispiel sehr spannend, weil es sehr transparent ist.
Ja. Usage-based ist es dann, ne?
Also, genau, sowas. Das finde ich auch sehr spannend.
Nutzungsabhängig, ja.
Wie überzeugt man denn Kunden oder Kundinnen von einem Abo so im Vergleich zu einer Einmalzahlung?
Genau, also im Prinzip geht es erstmal um den Preis, ne, und die Abwägung einmal Kauf gegen was bezahle ich im Abo. Also um mal so ein ganz simples Beispiel aufzurufen. Ich habe auch 3 Kinder übrigens. Bin vor 18 Jahren zum ersten Mal Mutter geworden und habe mich dann nach Kinderwegen umgeguckt und musste mich natürlich dann für einen entscheiden, weil sowas gab's nicht im Abo, hat damals irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, 800 oder 1000 Euro gekostet. Und dann hatte ich den. Und gut, ich hatte dann 3 Kinder im Endeffekt, hat sich's gelohnt. Aber beim ersten Kind weißt du ja nicht, ob du noch ein drittes Kind bekommst. Ja, und wenn es damals schon sowas gegeben hätte wie zahl 15 oder 20 Euro im Monat und nach 2 Jahren gibst du den wieder zurück, dann hätte ich das auf alle Fälle gemacht, weil das ist natürlich super attraktiv. Im Vergleich zu diesem Einmalkauf. Ja, für eine junge Familie ist es doch eine große Investition. Ich glaube, die sind inzwischen noch viel teurer geworden. Aber heutzutage gibt's ja diese Abos für Kinderwagen auch.
Ich nenne es gerne Kinderwagen-Leasing.
Ja, genau. Hast du mal, hast nicht gemacht, oder? Deine Kinder sind auch schon.
Also tatsächlich, ich weiß noch, wie ich den ersten Kinderwagen gekauft habe. Und dann standen wir zu zweit da und es gab dann ein Modell, beziehungsweise 2, die nebeneinander standen. Und dann kam die Frage von dem Verkäufer, wie, sie wollen nicht die maximale Sicherheit für ihr Kind.
Ja.
Ja, und dieser Wagen war dann halt 400 Euro teurer.
Das ist schon Preispsychologie auch übrigens.
Das war schon eine harte Nummer. Am Ende habe ich mich doch für den anderen entschieden, nicht wegen der Sicherheit und wie auch immer, sondern ich wusste natürlich, warum er so argumentiert. Dafür kenne ich mich im Sales so gut aus. Und es hat für uns aus anderen Gründen keinen Sinn gemacht. Wir haben den günstigeren tatsächlich genommen. Aber wir haben damals, wir waren genau in dem Alter, wo sie alle Kinder bekommen haben. Und wir haben, glaube ich, den Wagen mit 4 Familien hin und her geschoben. Also wir haben den dann 2 Jahre später von jemandem wieder zurückbekommen. Und dann haben wir, wurden es auf einmal Zwillinge. Dann hat der Wagen nicht mehr gereicht. Dann mussten wir einen Zwillingswagen. Also das war ein bisschen komplex, aber nein, habe ich nicht gemacht. Aber die Idee finde ich auch nicht verkehrt. Wobei ich mir immer am Überlegen bin, wenn du so 2 Jahre einen Wagen fährst und du zahlst 20 Euro im Monat, bist du in 2 Jahren, können wir leicht rechnen, 480 Euro. So ein Kinderwagen kostet natürlich deutlich mehr. Das heißt, für die Familie ist es ein guter Deal. Die Frage für mich ist immer, es geht natürlich nur in Bereichen, wo es nicht um Technik geht. Weil in 2 Jahren willst du dieses Modell gar nicht mehr, weil da kommt ja dann vielleicht schon ein Modell, das von alleine fährt und die Vorfahrt beachtet, keine Ahnung, schon auf dem Markt.
KI integriert.
Im Kinderwagen ein bisschen schwierig, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich eine Komponente, die auch in einem Abo-Modell dann berücksichtigt werden muss. Ist überhaupt nach 2, 3 Jahren überhaupt noch ein Sinn für dieses Produkt dann da? Man sieht es ja im Autobereich sehr gut. Ich meine, Leasing ist ja auch nichts anderes. Im Endeffekt ist ja auch eine Art von Abo-Modellen. Man zahlt halt was ab, im Endeffekt kann es dann auslösen. Aber da gibt es ja dann auch Modelle mit Wiederverkaufswerten und so weiter und so fort.
Als Abo sehen erstmal. Genau. Ne? Es ist halt Leasing, aber im Endeffekt ist es nichts anderes als Abo. Ja, ganz genau.
Ganz spannend, also ganz spannend.
Vielleicht grundsätzlich, was noch wichtig ist, wie man denn eigentlich einen Kunden davon überzeugt, ist dieses Thema die Einstiegshürde. Ja, die soll halt so klein wie möglich sein. Das heißt, wenn wir jetzt vielleicht nochmal vom Kinderwagenbeispiel ein bisschen eher in die Tech-Richtung denken, dann ne, alles, was du machen kannst in Richtung Free Trials oder ein Freemium, es unterscheidet sich ja. Ne? Also Freemium ist ja einfach eine reduzierte Version des Produkts mit einer reduzierten Funktionalität. Free Trial ist ja immer das gesamte Produkt, aber halt auf eine gewisse Zeit begrenzt, 30 Tage oder so ist ja klassisch. Menschen probieren gerne Dinge aus und wenn der Einstieg niedrigschwellig ist, vielleicht auch indem du nicht unbedingt nur ein Jahresabo anbietest, sondern auch Monatsabos, dann fällt es oft schwer, wieder auszusteigen, wenn eben dieser berühmte Mehrwert dann da ist.
Ja. Sieht man ja, dass die Abo-Modelle meistens, wenn man dann für ein Jahr zusagt, dann auch günstiger werden. Und
genau,
so. Und
dann hast du dann wieder den Discount auf das Jahr gesehen, kannst du dann auch wieder überlegen.
Also ich nutze das regelmäßig, dass ich auch etwas erstmal nur 1, 2 Monate mache und dann entscheide, ob ich auf einen längeren Vertrag gehe. Ja.
Ja.
Wenn zum Beispiel keine Testphase oder wenn die Testphase mir zu kurz war oder was mir sehr häufig passiert ist, ich habe 2 Wochen Testphase und dann kommt mir was dazwischen und ich schaffe das in den 2 Wochen nicht. Ja, also und dann brauche ich eine Verlängerung. Manchmal verlängern sie die Testphase, wenn du wirklich
heißt. Das sollten sie machen eigentlich. Also
je nachdem, wie was für ein potenziell guter Kunde ich für die bin, machen die das eher oder weniger. Aber rein theoretisch in Sachen Kundenservice. Ich meine, am Ende gerade im Tech-Bereich kostet dies ja nicht. Ich habe da eine ganz spannende Info, an die ich jetzt gerade erst denke, währenddem wir reden. Und ich ärgere mich ein bisschen. Ich hätte mir das im Vorfeld zu dem Podcast mal anschauen können. Wir machen seit, ich weiß nicht, ob 4 oder 5 Jahre, eine dauerhafte Tool-Umfrage. Und vor 2 oder 3 Jahren habe ich mal ein Wrap-Up, also mal eine Auswertung gemacht dieser Umfrage und habe ein Webinar dazu gegeben. Das ist auch noch abrufbar. Man kann das bei uns in der Datenbank sich immer noch anschauen. Ich muss zugeben, ich habe es jetzt seit 2 Jahren nicht mehr ausgewertet und da kommen fast täglich irgendwelche Teilnehmer rein. Also wir sammeln da wirklich sehr, sehr viele Daten und weil wir ja auch viel mit Tools zusammenarbeiten. Und da ist eine Frage unter anderem, wie wichtig ist dir eine Testphase? Ich habe den aktuellen Stand nicht auf dem Radar, aber was ich auf dem Radar habe, ist, dass vor 2 oder 3 Jahren über 50% der Teilnehmer gesagt haben, dass das für die das A und O ist, dass sie eine Testphase haben, um das Tool dann auch zu buchen. Und
das jetzt sehe für mich, ich auch, ja. Das sehe ich ganz klar auch. Also bei unseren Kunden auch. Also die konfigurieren eigentlich alle eine Testphase. Ne? Das kannst du konfigurieren. Natürlich bietest du eine Testphase an.
Was für Tool bietet ihr an?
Ja, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Ja. Wir sind Frisbee übrigens. Ich habe ein Frisbee auch im Hintergrund. Ich weiß nur nicht, ob man ihn sieht. Den Frisbee im Hintergrund. Wir bieten eine Recurring Revenue Management Plattform an. Also alles rund ums Abo. Da kannst du alles konfigurieren, was du brauchst. Deine Pläne, deine Subscription-Pläne. Kannst natürlich
das heißt,
dein Billing machen.
Ja. Mit meinen 500 Abos, die ich habe, mich bei dir registrieren oder bei euch registrieren und kann die darüber verwalten.
Du kannst jetzt auf die Webseite gehen und direkt einen Trial starten.
Du hast vorhin über mangelnde Kommunikation geredet und hast ja auch schon 1, 2 Tipps gegeben. Ich würde da gerne nochmal drauf eingehen. Gibt es für dich bestimmte, ich bin mal ein großer Fan von psychologischen Triggern, die schon mal bei mir im Seminar waren, egal ob SEO oder LinkedIn, die wissen, ja, ich gebe die nicht mehr, aber die damals dabei waren, die wissen, dass ich immer so ein bisschen auf Trigger gucke, also auf psychologische Trigger. Oder also gibt es bestimmte psychologische Trigger oder Kommunikationsstrategien, die sich bei der Vermarktung von Abos besonders bewährt haben?
Ja, gibt's. Wir haben einige schon angesprochen, aber ich werde sie noch mal gerne zusammenfassen, damit wir eine ordentliche Antwort hier bekommen. Also einmal ist das klassische Framing nach wie vor super relevant. Das heißt, ich habe einen monatlichen Preis statt einen jährlichen Preis oder wenn ich einen jährlichen Preis habe, dann habe ich, weiß ich nicht, 25% Ersparnis. Der zweite Trigger und du hast vorher den Decoy-Effekt angesprochen, der ist einfach immer noch super valide. Du hast diese 3 Pakete, SML oder Growth Starter Growth Enterprise. Und das Interessante ist ja, der User, der wählt eigentlich immer das Paket in der Mitte. Ja, weil er dann denkt, na, im Endeffekt, das Kleine ist mir dann doch ein bisschen zu klein, kann dann bestimmte Funktionalitäten doch nicht erfüllen. Das Große ist mir zu groß oder da steht dann auch noch, sprech mit Sales. Ja, das wollen dann die meisten nicht. Und deshalb nimmt er eigentlich immer das Mittlere. Aber ich habe noch ein drittes und dazu habe ich auch ein schönes Beispiel und das finde ich wirklich super spannend. Das sind personalisierte Angebote. Also wenn die Kunden wirklich die Wahl bekommen, das Abo auf ihre Bedürfnisse anzupassen. Und ein Beispiel, das ich mitgebracht habe, ist der Fame Fight. Ich weiß nicht, ob du schon mal was davon gehört hast. Wird von Bild organisiert und da treten Stars gegeneinander an. Ist ein riesen Streaming-Event. Und das Interessante ist, du kannst dir ein einfaches Streaming-Ticket dafür kaufen, wenn du möchtest. Ja, du kannst aber auch ein VIP-Zugang kaufen und dann hast du alles. Meet and Greet, Rahmenprogramm vor Ort mit Champagner, Behind the Scenes, Content und dann noch natürlich das Abo für die Bild. Ja, und das finde ich super spannend, weil darüber werden einfach die unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften abgeholt, die der Kunde hat, ja, ohne dass das eigentliche Produkt verändert wird. Ne? Da findet dieser Kampf statt, das wird gestreamt und das wird in unterschiedlichen Varianten, modularen Bundles angeboten. Und für mich ist das ein Paradebeispiel für differenzierte Erlösmodelle. Und auch hier muss man mal wieder sehen, ne, das ist die Medienbranche, das ist Bild. Wir wissen jetzt, Abos gibt es seit 1605. Ja, die haben einfach den anderen Branchen einiges voraus, was solche personalisierten Angebote angeht.
Ja, spannend. Übrigens, der Decoy-Effekt, da muss ich jetzt ein bisschen nostalgisch werden. Wir machen seit 9 Jahren Webinare und unser zweites Webinar ging über den Decoy-Effekt und tatsächlich hat das bis heute regelmäßige Aufrufe, weil es immer noch brutal aktuell ist. Wir es in irgendeiner Marketing-Automation immer noch anbieten. Das ist das Schöne an diesen psychologischen Themen, die funktionieren heute noch genauso wie vor 10 Jahren. Man muss sie halt nur angepasst auf die... Wir hatten damals schon Beispiele von Apple und sowas drin, deswegen passt es auch noch sehr gut. Ich nehme das mal in die Shownotes auf. Für die, die jetzt hier zuhören, Decoy-Effekt ist eine total spannende Thematik, die auch selbst wenn man sich nicht direkt mit der Preisgestaltung beschäftigt, auch total sinnvoll sind, um mal selbst zu merken, wie man, Entschuldigung, verarscht wird da draußen. Also nein, das ist ja keine richtige Verarsche, aber irgendwie indirekt halt schon. Also wie wir selbst, glaubt mir, wenn ihr euch dieses Webinar angeguckt habt, dann geht ihr jedes Mal, wenn ihr bei Apple oder irgendwo anders was kauft, denkt ihr, die wollen doch gerade, dass ich das kaufe. Und deswegen machen die das. Das
ist total, du machst es trotzdem.
Ja, weil es dann oftmals auch Sinn macht. Aber das ist halt das doppelt Gute. Du weißt, mit einer gezielten Preisgestaltung, ich will das gar nicht als toxisches Marketing nennen, also kein negatives Marketing. Ich glaube sogar, dass der Decoy-Effekt richtig eingesetzt nur noch bildlicher dem Kunden zeigt, was denn das Richtige für ihn ist. Aufgrund dessen, weil wir oft so preissensitiv sind und der Preis für uns meistens das wichtigste Entscheidungskriterium ist, traurigerweise, kriege ich durch den Decoy-Effekt nochmal bildlicher vorgesetzt, wo ich dann eigentlich hingucken muss. Und dann finde ich dort meistens auch das Beste, also wenn es gut gemacht ist, das richtige Paket für mich. Zumindest habe ich das so im Gefühl. Wahrscheinlich wird ein Experte mir jetzt sagen, Mario, lauf mal mit weniger Scheuklappen durch die Welt und dann findest du auch Beispiele, die da anders sind. Ja, natürlich gibt's auch andere Beispiele. Aber ich glaube, wenn es gut gemacht ist, weiß das Unternehmen mit einer geschickten Preisgestaltung, gebe ich den Leuten einen Impuls, auf das richtige Produkt, auf das richtige Paket zu schauen und unterstütze quasi das, was sie vielleicht von alleine nicht gesehen hätten. Zumindest mache ich mir das in meiner rosaroten Welt so zurecht.
Und deshalb finde ich aber auch Marketing und im Übrigen auch Vertrieb so spannend, weil es ist eigentlich pure Psychologie.
Ja. Wir werden alle manipuliert.
Ja, selbstverständlich. Und ich bin die am meisten manipuliert wird. Siehe mein Instagram-Beispiel. Also ich reagiere da auch drauf, muss ich wirklich zugeben. Ja, mein Mann sagt immer, du bist ein Marketingopfer. Sag ich, ja. Und ich mache Marketing.
Ich sag meiner großen Tochter immer, sie ist ein Konsumopfer, aber im Endeffekt ist es auch das. Weil die, keine Ahnung, ich laufe mit der durch Berlin und geile Sehenswürdigkeiten. Sie sieht halt nur die Person, die vorbeiläuft, welche Schuhe sie anhat. Also, ja. Weil sie es irgendwo auf TikTok gesehen hat, wie auch immer. Anderes Thema. Ich möchte gerne, wir haben ja eben über die potenziellen Abo-Modelle des OMTs geredet. Und das ist ja, wir sind ja eine B2B-Plattform. Wir haben aber sonst relativ viel über B2C geredet. Also Disney, irgendwelche, was wir halt alles vorhin aufgezählt haben. Ich glaube auch, dass bei Abo-Modellen in erster Linie immer B2C gedacht wird, von denen, die nicht schon tiefer im Thema drinstecken. Aber ich habe das Gefühl, im B2B-Bereich gibt es jetzt auch immer mehr Subscription-Modelle. Klar, wenn wir über Tools reden, ist es sehr häufig auch B2B-Modelle, sind es sehr häufig B2B-Modelle. Welche Prinzipien aus dem B2C lassen sich aus deiner Sicht auf das B2B-Marketing übertragen? Eine Frage, die mir sehr wehtut, warum, sage ich gleich.
Okay, ich bin gespannt. Also vorab erstmal, wenn ich unsere Kundenstruktur angucke, wir haben zu 50% Kunden, die im B2C tätig sind und 50% im B2B. Also es ist in der Waage, ja. Aber B2C Abos gibt es einfach schon länger. Siehe Zeitungsabo. Aus dem Grund gibt es da einiges, was die B2B Unternehmen lernen können aus der B2C-Welt. Und ich will mal anfangen mit dem Onboarding. Ja, also auch in B2B, im B2B-Umfeld muss es nicht so sein, dass ein Onboarding 6 Monate dauert oder 12 Monate. Also auch da ist es super wichtig, dass dieser Einstieg reibungslos ist und am besten so intuitiv wie möglich. Ich hatte vorher mal diesen Time to Value angesprochen. Jedes Unternehmen, jeder Manager, der sich für ein Tool entscheidet, muss irgendwann rechtfertigen, was ist denn eigentlich der ROI, also der Return on Investment, den du generierst über dieses Tool. Und wenn da einfach 12 Monate implementiert wird, sprich ich überhaupt keinen ROI habe, aber schon für das Abo bezahle, für das Tool bezahle, dann kommt es oft zu einem Problem. Und aus dem Grund versuchen immer mehr Unternehmen einfach in der früher haben wir ja auch immer von Implementierung gesprochen. Ich komme ja aus der Tech-Branche, das waren immer Implementierungsprojekte. Und heutzutage heißt es ja Onboarding, weil es einfach ein kürzerer Prozess ist, um diesen Wert für Unternehmen früher greifbarer zu machen. Und auch jetzt im B2B sehe ich eigentlich immer häufiger, dass ein Freemium angeboten wird, ein Free Trial. Ja, wir haben dieses Thema Product-Led Growth, also dass auch für B2B die Tools so gestaltet sind, inklusive In-App-Kommunikation und Tutorials, dass im Prinzip der gesamte Prozess im Self-Service abgewickelt werden kann. Das heißt, ich komme auf die Webseite, ich starte ein Free Trial, ich konfiguriere schon mal was, dann entscheide ich mich für das Abo und dann nutze ich dieses Produkt. Und eventuell habe ich eine ganz, ganz kurze, im besten Fall Onboarding-Zeit und sehe diesen Wert des Produkts ganz, ganz schnell. Ja. Und was natürlich auch super interessant ist, und es kommt auch wieder aus dem B2C, ist dieses Thema Nutzungsdaten und Telemetrie. Ja, also dass ich einfach, wir sprechen immer von Usage-Events, dass ich Usage-Events tracke, um einfach zu sehen, wie aktiv wird das Produkt denn genutzt, welche Funktionalitäten werden genutzt. Und dadurch kann ich ja dann auch wieder Rückschlüsse ziehen auf meine Pakete. Ja, also wenn wir dieses S, M und L-Paket von vorher, wir müssen das ja irgendwie definieren, ne, welche Features packe ich in welches Paket, wo habe ich vielleicht noch ein Add-on zusätzlich. Und wenn ich da Nutzungsdaten zur Verfügung habe, dann hilft mir das unglaublich, um in der Lage zu sein, diese Pakete dann auch zu definieren. Ja. Und die sind ja wiederum wichtig. Warum gibt es eigentlich diese Pakete? Im Endeffekt geht es ja im Abo-Modell immer darum, dass ich den APU oder den APA steigern will. Also das ist der Average Revenue per User. Das ist eher so B2C-Welt. Oder ich habe den APA, das ist der Average Revenue per Account. Also es geht ganz, ganz einfach um die Account Expansion. Wie schaffe ich es, einen User oder einen Kunden, der vielleicht mit dem kleinen Paket dann doch gestartet ist, in ein größeres Paket zu bringen. Und das kann ich eben machen, zum Beispiel darüber, dass bestimmte Funktionalitäten dann ausgegraut sind. Ne, dann gibt's so einen Tooltip, da geht der User drüber und sieht, diese Funktionalität ist nur im, weiß ich nicht, Growth-Paket verfügbar. Und das ist eine ganz wichtige Funktionalität auch wieder, die so eine Subscription-Lösung, die Unternehmen hilft, ihre Subscriptions zu verwalten, anbieten muss. Wir nennen das die Entitlement und die License Enforcement Funktionalität, weil ich habe schon oft gesehen, und jetzt gehe ich auch ein bisschen weiter zurück in meine Vergangenheit, dass Unternehmen, zwar gerade Tech-Unternehmen, dieses kleine Paket, das mittlere Paket und das große Paket anbieten, aber im Endeffekt führen sie kein License Enforcement durch. Das heißt, der Kunde, der bezahlt für das kleine Paket, kann aber alle Funktionalitäten nutzen. Und da geht den Unternehmen dann oft ganz viel Umsatz auch durch die Lappen, weil dieser Prozess, dieser Upsell oder Cross-Sell-Prozess, ne, um das APA zu steigern, gar nicht möglich ist, wenn ich nicht checken kann und wenn ich dieses License-Enforcement nicht habe und nicht checken kann, welche Funktionalitäten genutzt werden. Mhm. Ja.
Spannend, spannend. Ich habe noch ganz viele Fragen, aber wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken.
Ja, ja.
Vielleicht noch zwei Stück. Welche Rolle spielen Retention Marketing und Customer Success im Abo-Modell? Gehören sie aus deiner Sicht zum Marketing oder eher in andere Abteilungen?
Also die ist ein super wichtiges Thema und ich sehe es in beiden Teams tatsächlich, weil wenn du dir mal überlegst, Marketing ist normalerweise gut in der Kommunikation, die haben die Tools, um mit den Kunden im Austausch zu bleiben, entlang des kompletten Customer Lifecycles. Customer Success ist nah am Kunde dran, also die wissen genau, was die Kunden für Probleme haben. Und wenn beide Teams zusammenarbeiten an diesem Thema Retention und eben nicht nur Retention, sondern auch Account Expansion, dann garantiert es einfach, dass der Kunde bleibt und dass man ihn sogar noch weiter ausbauen kann. Weil, und das ist auch nochmal was Wichtiges, was ich loswerden möchte, es gibt ja diese berühmte 10x-Regel im Marketing, ja, die da heißt, du kennst sie, ich sehe dich nicken, es ist 10-mal günstiger, einen bestehenden Kunden zu entwickeln, als einen neuen Kunden zu akquirieren. Ja. Das heißt, das muss man mal auf sich wirken lassen, also durch gezielte Kommunikationsmaßnahmen entlang des Customer Lifecycles kann ich erreichen, dass ich weitere Umsätze mit bestehenden Kunden generiere und das ist 10-mal günstiger, als einen ganz neuen Kunden reinzubekommen. Weil ich habe ja auch immer dieses Budgetthema im Marketing und dieses Umsatzthema, also wenn wir in Richtung Revenue Marketing denken.
Hast du das Gefühl, also wir sagen, Abos gibt es seit 1605, hast du gesagt.
Ich hoffe, es war 1605 und nicht 1601.
Ich glaube, wir müssen es nicht so genau nehmen. Es gibt schon sehr, sehr lange.
Ja.
Deutlich länger, als wir auf der Welt sind. Und deswegen, ich weiß nicht, wann das so das erste Mal bei mir in den Kopf gekommen ist, im Rahmen meiner Marketing-Tätigkeiten. Ich würde es jetzt mal nicht als Trend nennen, aber ich beschäftige mich immer sehr viel mit Trends und sehr gerne, und das seit vielen Jahren. Siehst du Trends im Abo-Bereich? Gibt es Branchen, Modelle oder Technologien, die das Thema nochmal verändern können?
Ich sehe eigentlich drei große Trends. Ein wichtiger Trend ist für mich das Usage-Based Billing, also die nutzungsbasierte Abrechnung im Preismodell. Das heißt, es wird nicht pauschal abgerechnet, monatlich oder jährlich, sondern tatsächlich basierend auf einer Nutzung. Ich habe gerade eine Studie von HAI gelesen, die sind diese Pricing Consultants, dass nutzungsbasierte Preismodelle in den nächsten 2 Jahren stark wachsen werden. Und was ist damit gemeint? Ich kann dir auch ein Beispiel von einem Kunden geben. EVgo, die haben Ladestationen für E-Autos, 100.000 Ladepunkte in Deutschland. Und da musst du dich einmal registrieren und dann kannst du dein E-Auto laden. Ja? Und dann wird natürlich abgerechnet, basierend auf der tatsächlichen Nutzung. Und das ist ja sehr, sehr interessant zu beobachten, wie sich das weiterentwickelt hat. Ja, also wenn du von dem klassischen Monats- und Jahresabo kommst, dann hast du in der nächsten Stufe das Usage-Based-Modell, vielleicht noch was Hybrides dazwischen. Und das Neueste, was ich gesehen habe, da habe ich auch ein schönes Beispiel mitgebracht, ist tatsächlich Outcome-basiert. Geh mal auf die Webseite von Intercom. Die haben diesen AI-Chatbot für Customer Care und Support. Und die bieten jetzt an, dass für jeden Case, den die AI löst, 99 Cent berechnet wird. Und nur dann, wenn die KI in der Lage ist, diesen Fall zu lösen, gibt es tatsächlich auch Kosten. Wenn der Fall an Agent weitergeleitet wird, fallen keine Kosten an. Das heißt, jedes Tech-Unternehmen denkt ja wahrscheinlich gerade über KI nach und wie KI integriert werden kann. Wenn wir über die Monetarisierung von KI-Lösungen nachdenken, da wird sicher ganz viel nochmal passieren, was das Pricing angeht, dass sehr, sehr viele Unternehmen in Richtung Outcome-Based Modelle gehen werden. Sorry für das Denglisch.
Ich finde das total spannend. Birke, wir sind ans Ende gekommen. Wir haben jetzt fast eine Stunde aufgenommen und ich will die Hörer nicht länger als eine Stunde belasten.
Ich hätte noch so viel zu erzählen, Mario.
Ich kann dir sagen, ich hätte auch noch ein paar Fragen. Aber das Gute ist, wenn jemand jetzt noch Fragen zu dem Thema hat, wie erreicht man dich am besten? Über LinkedIn?
Ja, über LinkedIn sehr, sehr gerne oder auch gerne mal auf die Freespee mit 2i hinten, nicht E, .com-Webseite gehen. Da haben wir auch viele Success-Stories unserer Kunden und freue mich über jeden Kontakt, über jede Frage zum Thema Subscription Management. Was ist denn deine? Ich habe noch eine letzte Frage an dich, Mario, ja. Bevor wir schließen. Was ist denn dein Lieblingsabo?
Das ist eine gute Frage und ich kann sie sehr schwer beantworten. So dumm es klingt, wenn ich wirklich drüber nachdenke, ich glaube es Fitnessstudio. Ich gehe 3-4 Mal die Woche ins Studio, es macht mir den Kopf frei. Ich könnte aber auch sagen, mein Jobrad, weil ich sitze auch 3-mal die Woche auf meinem Fahrrad. Im Endeffekt ist das ja auch eine Art von, ist ja, wieder so ist ein Leasing-Ding. Also ich bin sehr sportfanatisch, wie man, glaube ich, mittlerweile weiß, wenn man meinen Podcast hört. Das ist etwas, aber es gibt auch ganz viele Dinge, die ich auch wirklich sehr mag. Also ich könnte es dir nicht genau machen. Ich kann nicht ohne mein Handy. Am Ende ist das auch ein Abo-Modell.
Ist auch ein Abo.
ja, es ist traurig, aber ich brauche es ja allein beruflich. Boah, ich hätte eine Menge Sachen. Ich glaube, alles das, was ich länger als 2 Jahre benutze und nicht in Vergessenheit geraten ist und ich gucke es mir eigentlich regelmäßig an, würde ich sagen, ist ein gutes Abo und ich mag es. Ja, ich mag auch Disney Plus. Ab und zu gehe ich gerne in eine Fantasy-Welt, um einfach mal von der normalen Welt Abschied zu nehmen. Ich bin ein riesen Fantasy-Fan, auch beim Lesen tatsächlich. Aber da habe ich kein Abo-Modell. Ich würde sagen, tatsächlich aktuell, weil es mir die meiste Passion gibt, ist es Jobrad und das Fitnessstudio, weil das schon ein großer Teil meines Lebens ist. Aber ich habe auch ein Leasing-Auto, gell? Auch mit dem fahre ich dann zum Fitnessstudio hin. Also dementsprechend.
Immer noch weitere Abos.
Ja. Gut, ich glaube, wir vertiefen nicht meine. Ich sage mal, meine Große ist ein Konsumopfer. Ich glaube, das Größere bin ich. Dementsprechend würde ich sagen, wir hören jetzt genau an dieser Stelle auf. Liebe Silke, vielen Dank für deine Zeit und für deine Expertise. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie man, glaube ich, gemerkt hat.
Mir auch.
In diesem Sinne, wir sind raus. Und zum Abschluss der heutigen Folge noch ein Hinweis von mir. Wir gehen gerade in den Endspurt für unsere Konferenz in Mainz. Und alle, die von euch eine Agentur besitzen, ihr habt es vorhin gehört, wir haben ja auch einen Agency Day, der findet am Vortag statt. Es gibt noch Plätze, bei der Konferenz sind es, glaube ich, nicht mehr so viele. Beim Agency Day haben wir ein bisschen mehr Spielraum. Da erwarten wir gar nicht so viele Leute, damit wir kleinere Diskussionsgruppen haben. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist ein guter Moment, jetzt ein Ticket zu lösen und dabei zu sein. In diesem Sinne, in den Shownotes findet ihr die Links. Wir sind raus. Bis dann. Ciao, ciao.